Kapitel 7. Kasperlmeiers Schädel brummte. Er hatte noch gar nicht richtig mitbekommen, was eigentlich geschehen war. Ein Schrei der Frau Doktor, ein Knall, ein weißes Etwas fuhr Kasperlmeier ins Gesicht und danach nur noch leises Zischen oder Rauschen, von dem er sich nicht sicher war, ob es von außerhalb kam oder in seinen Ohren seinen Ursprung hatte. Langsam konnte er sich wieder orientieren. Und danach ging gleich wieder alles ganz schnell. Die Frau Doktor stöhnte neben ihm. Plötzlich tauchte im linken Seitenfenster ein Schatten auf. Die Frau Doktor keuchte. »Das darf ja wohl nicht wahr sein«, rüttelte er an ihrer Wagentür, die scheppernd aufsprang und war schon draußen. »Bleiben Sie stehen!« Kasperlmeier versuchte verzweifelt, auch seine Tür zu öffnen, doch sie klemmte. »Bleiben Sie stehen oder ich schieße!« Kasperlmeier taumelte aus der Fahrertür. Wie er das so schnell geschafft hatte, würde er später nicht erklären können. Kaum war er draußen, knallte ein Schuss. Die Frau Doktor hatte ihre Dienstwaffe gegen den Hang gerichtet, von dem nun ein paar kleinere Steine wegspritzten. In einiger Entfernung stand ein Mann, der Kasperlmeier irgendwie bekannt vorkam. »Ganz langsam umdrehen, Hände oben lassen!« Der Mann bemühte sich, genau das zu tun, was die Frau Doktor anordnete. Der hatte ordentlich die Hosen voll, dachte Kasperlmeier bei sich. Als er das Gesicht erkennen konnte, fiel Kasperlmeier die Kinnlade hinunter. Es war der Magister Eisel, der Ehemann oder besser Witwer ihrer Toten, der eigentlich, so fiel Kasperlmeier ein, auf dem Weg nach Graz sein sollte, um den Leichnam zu identifizieren, den sie gestern hier oben gefunden hatten. Die Frau Doktor atmete schwer, als sich der Magister Eisel langsam mit erhobenen Armen näherte. »Man sollte es nicht glauben«, dachte Kasperlmeier, »was sich in so einem nicht ganz weißen Kostüm alles unterbringen ließ«, als die Frau Doktor die Handschellen herausfischte und Kasperlmeier in die Hand drückte. »Fesseln«, ordnete sie an, und Kasperlmeier trat hinter den ebenfalls schwer atmenden Magister Eisel, der immer noch sein zerdrücktes weißes Hemd vom Vormittag und die gleiche, zerknautschte Schnürdelsamthose trug. Nicht gerade die geeignete Montur, um bei diesem Wetter auf dem Loser herumzuturnen, dachte Kasperlmeier, als er es bei dem Magister Eisel klicken ließ. Die Frau Doktor packte den an der Schulter und stieß ihn ein wenig unsanft, wie Kasperlmeier fand, gegen die Seite ihres Audi, der nun nicht mehr viel gleichschaute. Der Magister Eisel stöhnte leise. Erst jetzt fand Kasperlmeier Zeit, sich das ganze Elend genauer anzusehen. Genau vor der Kehre 6 war es passiert. Der von oben entgegenkommende Wagen hatte nicht auf sie geachtet, war viel zu schnell in die Kehre gerast, auf ihre Fahrspur geraten und hatte zuerst den Audi der Frau Doktor und danach noch die Leitschiene gerammt. Eine Flüssigkeit rann die Straße hinunter, unter der Motorhaube des Audi drang ein leises Zischen hervor. »Keines der Autos«, dachte Kasperlmeier, »würde selbstständig hier wieder wegfahren.« Die Frau Doktor suchte den Magister Eisel nach Waffen ab, fand aber nichts. Endlich steckte sie ihre Glock weg, keuchte aber immer noch. Wahrscheinlich, so dachte Kasperlmeier, hatte sie einen Schock erlitten. Sonst hätte sie wohl nicht so schnell zu ihrer Waffe gegriffen und gleich auch noch losgeballert. Das war nicht ihre Art. Der Magister Eisel, dachte Kasperlmeier, wäre ihnen mit seinen ausgelatschten Halbschuhen sowieso nicht entkommen. »Setzen Sie sich dort an die Leitschiene und keinen Mucks! Kasperlmeier, passen Sie auf ihn auf!« Kasperlmeier führte den Magister Eisel am Arm hinter dessen eigenem Fahrzeug herum und deutete auf einen einigermaßen trockenen Fleck auf dem Boden. Der Magister Eisel, so fand Kasperlmeier, blickte unsteten Auges in der Gegend umher. Wahrscheinlich war auch er nach dem Aufprall nicht ganz bei Sinnen. Gehorsam ließ er sich auf den schottrigen Boden fallen und stöhnte ein wenig, als er versuchte, sich an die Leitschiene zu lehnen. Sind Sie verletzt? Fragte Gaspar Meier. Der Magister Eisel schüttelte den Kopf, sagte aber nichts. Überhaupt hatte er seit dem Unfall noch kein Wort von sich gegeben. »So eine verdammte Scheiße!« Die Frau Doktor hatte Tränen in den Augen. Ein paar Mal noch wiederholte sie das wenig damenhafte Wort und trat dabei gegen das Vorderrad ihres Audi. »Da werden höchstens die Stöckelschuhe auch noch hin«, dachte Gaspar Meier, »das wäre jetzt nicht nötig gewesen.« Das Auto sah aber auch wirklich furchtbar aus. Vor allem vorne und auf der rechten Seite. Die Frau Doktor hatte anscheinend versucht, dem entgegenkommenden Wagen noch nach links auszuweichen. Es war sich aber nicht mehr ausgegangen. Gaspar Meier hatte davon kaum etwas mitbekommen. Zumindest erinnerte er sich nicht daran. Die Frau Doktor konnte froh sein, dass sie den Aufprall unverletzt überstanden hatte. Allerdings, war da nicht ein wenig Blut auf ihrer Bluse? Gaspar Meier ließ den Magister Eisel sitzen. »Frau Doktor, da ist Blut.« Gaspar Meier deutete auf den Fleck. Als sie die Hand hob, um nach ihrer Bluse zu greifen, sah Gaspar Meier, woher es kam. Ein langer, blutiger Kratzer zog sich über den Handrücken der Frau Doktor. »Wo haben Sie denn Ihr Verbandszeug?« »Hinten drinnen.« Die leise, ein wenig zittrige Stimme der Frau Doktor verriet ihm, dass sie, seelisch gesehen, auch schon bessere Zeiten erlebt hatte. Die Heckklappe war unbeschädigt und ließ sich öffnen. Das Verbandszeug, so fand Gaspar Meier, sah nicht mehr ganz so taufrisch aus, aber er fand eine Mullbinde, deren Verpackungsfolie ihm intakt schien. »Wenigstens haben wir jetzt den Mörder«, versuchte er, die Frau Doktor zu trösten, während er sie vorsichtig an der Hand nahm, um die Mullbinde darum zu wickeln. »Sieht fast so aus«, antwortete die Frau Doktor, während Gaspar Meier das wohlige Gefühl auskostete, sie an der Hand halten zu dürfen. Ihr helfen zu können, war eine angenehme Abwechslung zu den Peinlichkeiten, die ihm immer wieder widerfahren waren. »Rufen Sie jemanden, der uns abschleppen kann, Gaspar Meier, und die Polizei«, sagte die Frau Doktor, als er seine Arbeit mit einem kunstvollen Knoten abschloss. Gaspar Meier sah verdutzt auf. Die Frau Doktor konnte schon wieder lächeln. »Ja, Gaspar Meier, jemand muss den Unfall ja aufnehmen. Ist ja Personenschaden entstanden.« Sie hielt ihre Hand hoch. »Und wir selber als Beteiligte dürfen das gar nicht. Rufen Sie also Ihren Karls Friedrich an, der soll heraufkommen. Ich nehme mir inzwischen den Herrn Eisel vor.« Gaspar Meier kramte nach seinem Handy und fand es, dem Augenschein nach unbeschädigt, in seiner Brusttasche vor. Während er darauf wartete, dass sich der Friedrich meldete, besah er sich die Schäden an den beiden Autos genauer. Das des Magister Eisel war ein rotes Fahrzeug älteren Datums, wahrscheinlich japanischer Herkunft. Auch dort, wo der Unfall keine Spuren hinterlassen hatte, gab es trübe Stellen auf dem Lack und vereinzelte Rostflecken. Da war sein eigenes Auto jedoch direkt vorzeigbar gegenüber dieser Rostlaube, die der Herr Magister Eisel spazieren fuhr, jetzt aber endgültig in die ewigen Jagdgründe geschickt hatte. Denn wenn das kein Totalschaden war, dann hatte Gaspar Meier noch keinen gesehen. Endlich meldete sich der Friedrich. Gaspar Meier schilderte ihm die Sachlage. »Soll ich auch eine Rettung schicken?« erkundigte sich der Friedrich. Gaspar Meier zögerte und sah zur Frau Doktor hinüber. Blut war bereits durch den Mullverband gesickert. Außerdem, das nahm Gaspar Meier erst jetzt wahr, stöhnte der Magister Eisel schon wieder. »Ja, ja«, pflichtete er dem Friedrich bei, »einen Rettungswagen auch und jemanden, der uns abschleppen kann. zwei Autos eigentlich, denn das von der Frau Doktor ist auch hin.
Der schöne Audi.
Der Friedrich schnaubte fassungslos. Gasperlmeier hörte ein Auto, das sich von oben der Unfallstelle näherte und rannte die Kehre bergauf, um den Fahrer vor der blockierten Straße zu warnen. Der war aber ohnehin sehr langsam unterwegs. Als der Geländewagen oberhalb der Kehre hielt, entstieg ihm der Kellner Bohuslav. »Gasperlmeier«, der Bohuslav schüttelte den Kopf, »hast du schönes Auto gefahren zu Haufen Schrott?« Er grinste. Gasperlmeier bedachte ihn aber nur mit einer wegwerfenden Handbewegung.
»Der da«,
Gasperlmeier deutete auf den an der Leitschiene lehnenden Magister Eisel, während sie sich den Unfallfahrzeugen näherten, »der hat uns gerammt. Siehst ja, welcher auf der falschen Seite steht. War der vielleicht bei euch oben in der Hütte?«
Der Bohuslav interessierte sich vor allem für den Schaden am Audi.
»Schande, dass so schönes Auto sieht aus wie Ziehharmonika.
Glaubst du, Frau Kommissar verkauft Unfall?«
Gasperlmeier stöhnte. »Das ist doch jetzt überhaupt nicht die Frage.
Weißt du, wen wir da haben? Das ist der Mann der Leiche, die wir gestern gefunden haben. Und er hat kein Alibi. Und heute raste den Loser herunter, dass man glauben könnte, der Teufel wäre hinter ihm her gewesen. Wir haben den Mörder.«
Der Bohuslav riss die Augen auf.
»Die Mörder? Meinst du von Frische Leiche oder Knochenfrau?«
»Von Frische Leiche«, antwortete Gasperlmeier, bevor es ihm bewusst wurde, dass er unwillkürlich das gebrochene Deutsch des Bohuslav imitiert und ihn vielleicht damit beleidigt hatte. »Ich meine, von der Frau, die erst gestern abgestürzt ist. War der jetzt bei euch in der Hütte?«
Der Bohuslav näherte sich der Frau Doktor, die neben dem Magister Eisel stand und auf ihn einredete. Der aber atmete nur mühsam und stöhnte bei jedem Ausatmen ein wenig.
»War nicht in Hitte. Muss ich wissen, war heute wenig Kundschaft. Drei Deutsche? Kann man nicht wissen, warum Trottel steigen auf Loser, wenn nix sieht und wird nass. Scheiß Regen. Ganze Herbstgeschäft hinüber. Hoff mal, dass Schnee bald kommt und Skifahrer. Schaut aus, als ob ist schwer verletzt.«
Damit meinte der Bohuslav den Magister Eisel, der nun, so fand auch Gasperlmeier, wesentlich schlechter aussah als noch vor 5 Minuten, als er noch wie ein Wiesel vor ihnen davongelaufen war und erst durch den Warnschuss der Frau Doktor gebremst hatte werden können. Gasperlmeier trat zur Frau Doktor.
»Sie kennen ja den Bohuslav.«
Gasperlmeier deutete über seine Schulter.
»Er sagt, dass der Magister Eisel nicht in der Hütte war. Hat er schon was gesagt?«
Die Frau Doktor schüttelte den Kopf.
»Anscheinend hat es ihn doch schwerer erwischt, als es zunächst den Anschein hatte. Sehen Sie.«
Sie deutete durch das schmierige Seitenfenster des Nissan. »Der hat keinen Airbag. Er muss mit dem Brustkorb auf das Lenkrad aufgeschlagen sein. Im ersten Schock hat er wahrscheinlich nichts gespürt. Wahrscheinlich eine Brustkorbprellung.« Das Stöhnen des Magister Eisel war schlimmer geworden. Gasperlmeier fürchtete um ihn und hoffte, die Rettung werde bald kommen.
»Legen Sie sich lieber hin«, sagte er zum Magister Eisel. Der aber nickte nur anstatt einer Antwort und streckte dem Gasperlmeier die gefesselten Hände hin. Allein, so schien es Gasperlmeier, brachte er das wohl nicht mehr zustande. Als ihn Gasperlmeier an einer Hand nahm und ein wenig daran zog, um den Rücken des Magister Eisel von der Leitschiene wegzubekommen, entrang sich dessen Kehle ein erbärmliches Röcheln. Gasperlmeier griff nach der zweiten Hand und ließ ihn langsam auf den Rücken sinken. Als Gasperlmeier losließ, fühlte die Frau Doktor dem Verletzten den Puls, nahm ihm die Handschellen ab und sah sorgenvoll zu Gasperlmeier auf.
»Möglich, er ist schwerer verletzt, innerlich. Vielleicht, das ist Arterie gerissen und ganze Bauchraum schon voller Blut.
Bohuslavs Diagnose führte dazu, dass der Magister Eisel erneut röchelte und den Bohuslav mit vor Entsetzen starren Augen anblickte. Das wäre jetzt aber nicht nötig gewesen. Die Frau Doktor bedachte den Bohuslav mit einem vorwurfsvollen Blick, mit gehobenen Augenbrauen. Kasperlmeier meinte, er könne das Folgetonhorn eines Rettungswagens leise hören. Kurz darauf wurde deutlich, dass sich eine ganze Karawane von Einsatzfahrzeugen die Bergstraße heraufschlängelte. Angeführt wurde sie von der Rettung. Dahinter kam ein Einsatzfahrzeug der Altausseer Polizei und zum Schluss ein Feuerwehrfahrzeug. Es war schon, so dachte Kasperlmeier bei sich, ein beeindruckender Anblick, wenn die österreichischen Blaulichtorganisationen in geschlossener Formation einen Einsatz in Angriff nahmen, optisch ebenso wie akustisch. Die Frau Doktor hatte sich inzwischen neben den Magister Eisel hingehockt, was, so dachte Kasperlmeier, in dem engen Kostüm mit den Stöckelschuhen nicht so angenehm sein konnte. »Gleich bekommen Sie Hilfe. Halten Sie durch«, sprach sie dem Magister Eisel Mut zu. Kasperlmeier selbst hatte nicht viel für den Magister Eisel übrig, der zuerst, so nahm Kasperlmeier an, seine Frau gewürgt und die Loserwand hinuntergestoßen und danach noch die Frau Doktor verletzt und ihren Audi kaputtgefahren hatte. Und auch er, Kasperlmeier, begann ein unangenehmes Ziehen links der Halswirbelsäule zu verspüren. Während er in der Betrachtung der Frau Doktor in ihrer Rolle als Trostspenderin versunken war, hatte der Bohuslav das Rettungsfahrzeug eingewiesen, das direkt in der Kehre, ein wenig oberhalb der Stelle, an der der Magister Eisel nun lag, anhielt. »Hallo, Papa«, rief ihm der Christoph entgegen, der gerade beim Roten Kreuz seinen Zivildienst ableistete. »Was machst denn du da heroben? Hast du das Auto da zu Schrott verarbeitet?« Der Christoph deutete auf den Audi und Kasperlmeier kam ein wenig Magensäure hoch. Warum musste jeder hier annehmen, dass er Schuld daran trug, wenn zwei Autos zusammenstießen? Hatte er einen solchen Ruf, dass man automatisch annahm, wenn etwas schief ging, dann war der Kasperlmeier schuld?
»Der Dauer hat uns von oben gerammt«, entfuhr es ihm ein wenig aggressiver, als es angemessen gewesen wäre.
Der Christoph zuckte zurück.
»Aber, Papa, hast du vielleicht einen Schock? Sollen wir dich lieber auch mitnehmen? Bei Schock musst du dich hinlegen und die Füße hinaufstrecken. Das schaut sicher hübsch aus.« Kasperlmeier fand, dass der Christoph offensichtlich zu unreif war, um so einen Einsatz mit dem nötigen Ernst abwickeln zu können, und dass er darüber hinaus schlecht ausgebildet war, da er anscheinend einen medizinischen Schock nicht von einem psychischen Schockzustand auseinanderzuhalten vermochte. Das war selbst ihm, Kasperlmeier, geläufig. Der Christoph wandte sich von ihm ab und trat zu dem Fahrer des Rettungswagens, der in dem engen Raum zwischen dem Fahrzeug des Magister Eisel und der Leitschiene versuchte, eine Krankentrage abzustellen. Der Christoph half ihm nun dabei, dem Magister Eisel eine Halskrause anzulegen und ihn auf die Trage zu legen. Als sie ihn vorsichtig anhoben, stöhnte er ganz erbärmlich. Kasperlmeier sah schweigend zu, wie die Trage in den Krankenwagen geschoben wurde. Der Fahrer ging nach vorn und machte sich an seinem Funkgerät zu schaffen, während sich Christoph wieder Kasperlmeier zuwandte. Inzwischen hatte sich die Gruppe vergrößert. Der Karls Friedrich stand schnaufend neben dem zerstörten Audi und schüttelte den Kopf. Die beiden Feuerwehrleute waren bereits damit beschäftigt, Bindemittel auf die ausgeronnene Flüssigkeit zu streuen.
»Bist du gefahren?«, wollte der Friedrich wissen.
Kasperlmeier wurde es endgültig zu bunt. Schweigend zog er den Hals ein und würdigte den Friedrich keiner Antwort. »Wie kommen wir jetzt hinunter?« Die Frau Doktor hatte sich zu ihnen gesellt. Der Karls Friedrich
deutete er auf den Polizei-Opel.
»Wir fahren miteinander hinunter. Ich habe den Audi-Händler angerufen, der wird Ihr Auto in die Werkstatt bringen lassen. Es ist gar nicht weit, kurz vor Bad Aussee. Hoffentlich kann man's noch reparieren.«
Der Friedrich, dachte Gaspar Meier bei sich, machte sich mehr Sorgen um das schöne Auto als um die Frau Doktor, deren Hand übel aussah. Der Verband war schon ziemlich gut durchblutet, fand Gaspar Meier, und auch seine Halsschmerzen meldeten sich immer deutlicher. Gaspar Meier wollte zeigen, dass er verstand, Prioritäten zu setzen.
»Frau Doktor, Sie sollten auch ins Krankenhaus. Vielleicht muss die Hand genäht werden.«
Die Frau Doktor winkte ab. »Wegen dem Kratzer? Mehr Sorgen mache ich mir um mein Auto.«
Gaspar Meier schüttelte resigniert den Kopf, was die Schmerzen in seinem Nacken nur verstärkte. Der Christoph verabschiedete sich.
»Wir passen auf euren Mörder auf, dass er nicht auskommt.«
Als der Rettungswagen wendete und den Berg wieder hinunterfuhr, bedeutete ihnen der Friedrich, einzusteigen.